Zuhörerinnen und Zuhörer zum Podcast How to Baby wieder willkommen. Euer Host Petra Russo hat sich heute was ganz Besonderes überlegt, nämlich wir sprechen über den ehrlichen Beruf Hebamme und das gleiche mal in eigener Sache. Wir starten mit How to Baby in einigen Folgen mit ganzen Serien. Das heißt, wenn ihr Fragen habt zur Thematik, wann brauche ich eine Hebamme, was will ich von ihr, welche Fragen habe ich, dann bitte schreibt uns auf How to Baby Podcast auf Instagram oder howtobaby.info. Alle eure Anregungen, Fragen, Wünsche, die können wir dann verarbeiten und mit einer profunden Expertin, die heute bei mir zu Gast ist, einer Hebamme, besprechen und einige Podcasts für euch dann zu ganz speziellen Themenwünschen besprechen. Ich sage einen wunderschönen guten Morgen, liebe Katharina. Hallo. Katharina Klima ist Hebamme und das seit über 20 Jahren, betreut in Niederösterreich als niedergelassene Hebamme zurzeit viele, viele, viele Frauen, davor in den Kliniken, hat also sehr, sehr viele Erfahrungen, Geburten, alle Ups and Downs einer Hebamme miterlebt, hat zusätzlich zu ihrer Ausbildung jetzt das Propädeutikum und wird also psychologische Expertin zusätzlich zu ihrer Hebammenexpertise und weiß dann so wirklich rundum und holistisch, wie es den Mamis geht. Katharina Klima, sehr, sehr wunderschönen guten Morgen in der Sonne. Alles Liebe, danke, dass du da bist.
Guten Morgen, liebe Petra, danke für die Einladung.
Katharina, wir haben besprochen heute, der Podcast ist einmal ein Einstiegspodcast. Das heißt, wir fragen dich, wie kommst du zu diesem Beruf und vor allem, was hast du bis jetzt erleben dürfen können? Und du hast ja, wie es so schön heißt, den schönsten Beruf der Welt.
Dankeschön. Wie ich zu dem Beruf gekommen bin, eigentlich über mehrere Ecken. Ich habe ganz ein anderes Ziel vor Augen gehabt, kurz vor meiner Matura, war Miete- und Corsagenschneiderei so das Top-Thema. Und es hat sich dann im Laufe weniger Monate eigentlich dann verändert, dass ich mir mal den Beruf angeschaut habe, was macht denn eigentlich eine Hebamme, was tut eine Hebamme? Und habe das dann das Glück gehabt, bei der Petra Schurian ein paar Praktikumstage zu machen. Die hat damals in Kärnten ein Geburtshaus geleitet und das war sehr spannend und sehr schön. Und diese tiefe Begegnung dann mit den Familien, mit den Frauen, das war es dann eigentlich so der Zündschlüssel dann für mich, dass ich gesagt habe, oh ja, den Weg schlage ich ein.
Kannst du dich noch an dein erstes Baby erinnern, das du mitentbunden hast?
Ja, natürlich. Das ist schon viele Jahre her.
Wie war das?
Das war damals an der Uniklinik Graz unglaublich aufregend.
Katharina, sag mir mal, die Ausbildung zur Hebamme ist eine sehr, sehr anspruchsvolle. Wissen müsst ihr auch sehr viel Verantwortung, habt ihr unglaublich viel, nämlich zwei Menschenleben, nicht nur eines. Was sind denn die großen Erfahrungen, die du heute anderen jungen Frauen, die sagen, okay, ich will Hebamme werden oder den Mamis, was habe ich zu erwarten? Ab wann komme ich zu dir?
Meinst du von der Ausbildung?
Ja,
von der
Ausbildung auch her. Überhaupt das gesamte Berufsbild, wenn du kurz aufzeichnest. Was ist denn hier an Fragen im Fokus und wie lange begleitest du die Mamis, beziehungsweise ja, was sind denn die großen, großen Themen?
Ja, also seit ein paar Jahren gibt es einen Eintrag im Mutter-Kind-Pass, das Hebammenberatungsgespräch, das zwischen der 18. und 22. Schwangerschaftswoche stattfindet. Und da beginnen so die wirklich großen Fragen. Ja, wie geht's weiter? Was ist der nächste Schritt? Wo möchte die Frau entbinden? Welches Krankenhaus sagt ihr zu? Ist Geburtsvorbereitung, hat das eine Relevanz für die Familie? Wie könnte die ausschauen? Gerade zu Corona-Zeiten zum Beispiel, gibt es Online-Kurse, gibt es die nicht? Ja, bei Präsenzkurse sind im Moment zwar erlaubt von der Bundesregierung, aber nicht willkommen für uns Hebammen, weil zu viel Kontakte.
Ja.
Wo oder wie könnte die Wochenbettzeit gestaltet werden? Ja, auf was was wäre wichtig auch für die Familie? Ist sie sozial gut eingebettet? Hat sie ein gutes Umfeld, das sie versorgt oder eben nicht? Also die großen Fragen sind sicher Geburt und die Zeit danach.
Wie lange danach stehst du mir zur Verfügung?
Also grundsätzlich das erste Lebensjahr. Die Krankenkasse unterstützt Hausbesuche bis zur 8. Lebenswoche des Kindes. Aber Ansprechpartner sind wir für die Familien sicher das erste Lebensjahr hindurch.
Gut. Katharina, jetzt haben wir gesagt, wir machen Schwerpunktthema. Das heißt, wir werden uns auf diese einzelnen Themen Hausgeburt oder ambulante Geburt etc. irgendwann mal dann extra Zeit nehmen in einem Podcast, damit wir das wirklich fokussiert beleuchten können. Aber erzähl uns jetzt einmal ein bisschen so aus der Nähkiste. Was waren denn die kuriosesten, aufregendsten Geburten, die du begleiten durftest?
Ja, sehr, sehr viel unterschiedlicher. Ich kann mich erinnern, in Graz war das so eine unglaublich lustige Szene. Die Mutter war schon entbunden, das Baby damals hat das noch gebadet, das war schon gebadet und gut eingepackt. Die Mutter war schon, hat schon gestillt, ihr Baby. Und der Vater ist voller Aufregung in den Kreißsaal gestürmt. So, wo ist meine Familie? Und wir waren alle entspannt und gesagt, die sind schon da. Und er hat seine Familie gesehen und sie umgefallen. Vor lauter Schreck.
Das alles schon erledigt
und
ist.
Genau, ja, wir haben dann eine Liege zu seiner Frau gestellt und er hat dann sich zu ihnen kuscheln können. Und für die Frau war das so lustig, die hat immer wieder so gelacht. Sie waren circa 3 Stunden im Kreißsaal. Und dem Vater war es sehr peinlich, aber es waren alle wohl auf und es ist alles gut gegangen.
Zeigt uns aber auch einen wunderschönen Blick. Vielleicht kannst du uns da auch ein bisschen erzählen. Du hast jetzt 20 Jahre dieser Tätigkeit miterlebt. Das sind hunderte, tausende Geburten. Aber hast du einen Trend, der sich da jetzt entwickelt? Sind die Männer nach wie vor, das war ja damals sehr, sehr üblich, Papa geht mit zur Geburt und dergleichen. Ist das nach wie vor, gut, wir haben jetzt Pandemie, aber ist das nach wie vor eher von den Männern erwünscht oder ändert sich da jetzt etwas langsam?
Ich glaube gar nicht. Ich glaube, dass das nach wie vor so ist, dass die Männer dabei sein sollen. Und mittlerweile ist es auch von der geburtsvorbereitenden Seite, dass man diese Teamressource gut nutzt. Ja, dieses Mindset und dass ein Partner unglaublich viel mental auch unterstützen kann. Ja, die Paare sind ja schon länger ein Team, schon bevor sie ein Kind kriegen.
Meistens.
Die meisten, ja. Und dieses Teamgeschehen, das ist eine große Ressource in der Geburtsarbeit.
Dieses Teamgeschehen, kannst du uns das ein bisschen näher beleuchten? Weil ich höre dann oft von Männern, die sagen, ups, ich weiß gar nicht, welche Rolle ich habe. Und also ich würde schon sagen, vom schönen Blick Teamgeschehen, das ist natürlich der Wunsch aller Paare, aber da gibt's ja auch unterschiedliche Zugänge und das darf ja alles sein. Mhm. Und das würde ich gerne heute mit dir besprechen, wie was die Hebamme dann sagt, wenn man merkt, okay, der Papa verliert jetzt dann doch die Kontrolle über sich.
Das passiert Gott sei Dank sehr selten, ja, dass das dann am Mann, dass es einem Mann zu viel ist, das Geschehen im Geißsaal und dann, also die Hebamme spürt und sieht das sofort und begleitet ihn raus und sagt, gehen Sie mal einen Kaffee trinken oder gehen Sie was essen oder mal raus, dass man das ein bisschen den Druck rausnimmt. Ich glaube, dass die Vorbereitung sehr wichtig ist, dass man den Partner von Anfang an involviert. Was kann er unterstützend machen? Wie kann er hilfreich sein? Und das beginnt ganz einfach auch bei der Unterstützung der Atmung. Ja, dass wenn eine Kontraktion, also eine Wehe für die Frau überraschend intensiver wird, ja, wenn sie ihre Atmung verliert, dass er sofort das wahrnimmt, dass er sie berührt und sagt, komm, wir atmen miteinander, dass er laut mitatmet, dass diese Hemmung auch mitzutönen gar nicht da ist, ja, sondern dass das wirklich eine Unterstützung bedeutet, ja, miteinander atmen, jede Wehe, ja, oder wieder zur Ruhe bringen, wenn es gerade eine wieder eine Grenze ist in der Geburtsarbeit, ja, wo eine Frau müde wird oder traurig oder verzweifelt, ja, dieses Motivieren, sagen, du bist am richtigen Weg, ja, wir sind genau dort, wo wir sein sollen, es ist alles gut. Das kann ein Partner, weil wenn die Frau die Stimme ihres Partners hört, löst das natürlich sofort was Positives aus, in der Regel.
Ja, es kommt aber auch darauf an, wo die beiden die Geburt betreut bekommen. Jetzt gibt es natürlich große Unterschiede. Wir haben gesagt, wir werden uns dann den einzelnen Themen wirklich ganz nachhaltig begegnen und widmen. Aber es ist wahrscheinlich auch Glückssache, in welcher Geburtsklinik lande ich und wie viel ist da los und sind da Menschen rundherum. Wie kann man denn das steuern als Hebamme?
Also steuern, ich glaube, es ist so schon so auch der Trend auch in den Krankenhäusern, dass wenn eine Hebamme sieht, dass ein Paar gut miteinander arbeiten kann, ja, dass dann involviert sie sich viel zurückhaltender. Und es gibt natürlich, bei jeder Geburt gibt es einen Punkt, wo die Hebamme dann die Familie bei der Hand nimmt und sagt, so, und jetzt machen wir es gemeinsam. Und dann übernimmt sie sozusagen die Führung, weil das auch dann wichtig ist und gebraucht wird, das Know-how von dem Profi sozusagen, weil sie spürt, wo ist das Baby jetzt im Becken, was braucht jetzt für Übungen, was braucht für Bewegungen. Und dann sind beide aber auch gut dankbar, also Mutter und Vater. Ja. Also ich spreche von diesem Zeitraum von Geburtsarbeit, den man sehr selbstbestimmt auch noch erleben kann.
Katharina, sag mir, hat sich das Geburtsempfinden, weil dass wir natürlich völlig unterschiedlichste Arten zu gebären haben mittlerweile, wir haben viele Kaiserschnitte, das wissen wir ja auch, aber hat sich diese Geburtsmethode oder auch der Zugang, die Erwartungshaltung im Laufe der letzten Jahre sehr verändert?
Zum Teil ist diese, schon diese, schwingt für mich die Selbstverantwortung wieder mehr mit als noch vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren ist von meiner Wahrnehmung her eher das gekommen von den Frauen, ich gehe in den Kreißsaal und tut bitte. Und jetzt ist es eher so in diese Richtung wieder, ich möchte meines machen, ich möchte bei mir sein, ich spüre gut meinen Körper und arbeite damit, aber ihr seid die Profis und seid dabei.
Weißt du, Katharina, ich habe jetzt auch durch die Tätigkeit, solange wie du Hebamme bist, circa befasse ich mich mit diesen Themen, aber die von außen der Blick ist ein bisschen so, dass die Überraschung, wie die Geburt dann sein wird, bei den meisten, zumindest Erstgebärenden, sehr, sehr groß ist. Aber eigentlich auch bei den Zweitgebärenden, weil da ist es ja auch wiederum ganz anders. Jede Geburt ist ganz anders. Und wie gehst du da mit den Frauen rein? Spürst du schon im Vorfeld, okay, die übernimmt jetzt selbst die Führung für sich, für ihren Körper, sie spürt sich? Oder wie kann ich mich dich als Dirigentin vorstellen?
Also in erster Linie ist eine Beziehungsarbeit vorher schon ein bisschen wichtig. Ja? Dass wenn ich eine Geburt begleite, dann habe ich in der Regel schon viel Beziehung aufgebaut mit der Familie und kann ein bisschen zumindest einschätzen, wo werden so die ersten Grenzen sein.
Wie machst du das?
Gute Frage. Durch Spüren, Wahrnehmen, Sehen, Hören, Fragen auch. Ich merke es oft auch an der Atmung. Wie ist dann die Entspannung in der Wehenpause? Mhm. Ist sie wirklich da, die Entspannung, oder nicht? Und anhand dieser Dinge bringe ich mich dann mehr ins Spiel. Also als Dirigentin an sich sehe ich mich nie, sondern was bietet auch die geburtshilfliche Situation und so sind dann die Interventionen.
Ich sehe dieses Bild und habe es auch deshalb verwendet, Dirigentin, weil es ist ja wie ein gemeinsames Musikstück. Mhm. Und du stehst davor und sagst, okay, jetzt so und so oft atmen, da und da ist es im Becken, weißt du, weil dann kann ich umso besseren Klang als Gebärende entwickeln und auch besser dieser Atmung folgen, weil das vergisst man ja dann vielleicht auch während der Schmerzsituationen, ja. Man weiß ja nicht, wo man hingelangt. Man sagt ja immer, wir sind ab einem gewissen Zeitpunkt in der Geburt, Gott sei es gedankt, durch die Natur so geschützt, dass wir ja durch die Hormonausschüttung und dergleichen in einen völligen anderen Seinszustand gelangen. Das Gehirn geht ja raus mit uns in egal welche Welten. Und in dieser Welt wollte ich wissen, wie du die Mamis begleitest, wie du sie spürst, wie du sie holst. Da will ich in die Wurzel des Hebammen-Daseins denken.
Es ist vielleicht mit einem Bild vergleichbar. Wenn man ein Fischernetz aus dem Wasser zieht und man spürt, ah, da muss ich vorsichtig sein oder da kann ich mehr Zugkraft geben, dass ich das sicher ins Boot hole. Mhm. Also es ist ein Miteinander schwingen und dann doch einen Weg vorgehen, vielleicht so. Ja. Und es kann aber dann wieder aller Erwartung ganz anders sein, dass dann doch mehr Intervention relevant ist, ja, oder die geburtshilfliche Situation das erfordert.
Katharina, hattest du jemals richtige Angst während deiner Geburt?
Ja, natürlich.
Was passiert da?
Was da passiert ist, dass wenn man eine Situation erfasst, die jetzt kritisch wird, ist so dieser Moment des vielleicht schon Erahnens oder der Moment des Erahnens ist gar nicht möglich, weil es so schnell passiert. Und dann ist so dieses, ich erkenn's und atme durch und so 2-3 Sekunden und dann weiß man, welche Schritte müssen als nächstes gesetzt werden, damit alles gut funktioniert. Wer muss benachrichtigt werden, dass das medizinische Radwerk sozusagen funktioniert. Und geht dann alles gut? Was ist jetzt der nächste Schritt?
Spürt es die Mutter auch in der Situation?
Ich glaube schon. Ich glaub, dass,
wie signalisieren die das?
Meistens durch wirkliches Vertrauen, so quasi, was sind die nächsten Schritte und die Frau führt es auch aus. Also ich habe so den Moment jetzt im Kopf, wenn das kindliche Köpfchen bereits geboren sind und die Schultern nicht sofort nachkommen oder bei der nächsten Wehe nachkommen, dann sind genau gewisse Schritte in Abfolge. Also der medizinische Standard ist, wie man dann handelt. Und die Frauen machen das sofort mit und wehren sich nicht. Aber ich glaube, dass jede Frau sofort spürt, wenn vom Team her Sorge da ist oder Angst da ist, das nimmt man einfach, glaube ich, wahr.
Also das ist tief unser Instinkt, ja, der evolutionsgeschichtlich, ja, natürlich, ja, mit uns mitgeht. Was ist denn die lustigste Geburt, die du jemals hattest?
Die lustigste Geburt. Also einmal, das war so schön. Es war ein junges Paar, das erste Baby. Und die waren in Neunkirchen noch im alten Haus. Da haben wir so ein Holzbett noch gehabt. Das war so schön, weil es ein Doppelbett war. Und die Familie ist gekommen um Mitternacht herum und haben gute Wehenarbeit geleistet. Und so zwischen 3 und 4, das ist so eine tiefe Erholungszeit, da waren halt weniger Wehen da. Und wir sind noch zu dritt in dem Bett gesessen. Jeder hat einen Kaffee getrunken. Und es war dann so, dass die Familie einfach, oder die Frau sich ein bisschen schlafen gelegt hat. Und das CTG habe ich ganz leise gestellt. Und so zwischen 5:30 und 6 höre ich nur so ein Wuh! Und die Frau hat in der Sekunde so starke Wehen bekommen, dass sie sich übergeben musste und hat blöderweise ihren Mann getroffen. Er war ganz erschüttert. Und es war so ruhig im Kreissaal, der konnte dann in Ruhe duschen gehen und hat dann ein OB-Gewand bekommen zum Anziehen. Und die Frau hat so starke, intensive, heftige Wehen gehabt, dass wir relativ bald dann drauf ein Baby bekommen haben und sie hat so viel gelacht dabei. Und das war so schön. Also der Mann ist dann frisch angezogen, wieder dazugekommen natürlich. Und wir haben einfach zu dritt so gut gelacht.
Schön.
Und so, ja, lachend bei, ja, in der Morgensonne.
Das Kind zu bekommen, das ist unvergesslich. Ja. Ja, ich kann mich mal vorstellen, ja. Es wird in die Familiengeschichte eingegangen sein, ja. Und psychologisch, was es bedeutet, das fragen wir uns nicht. Gut, aber jedenfalls ein Baby kommt zur Welt mitten im Lachen. Was Schöneres kann nicht als Bild entstehen. Ja. Und ja, der Humor soll sie ein Leben lang alle begleiten. Mhm. Jetzt haben wir natürlich die verschiedensten Situationen, aber darf ich dich fragen, wie holst du dir als Hebamme die Kraft, weil es ist ja doch ein anstrengender Beruf, in der Nacht und auch immer am Wochenende und so weiter available zu sein.
Ja, also Nachtdienste habe ich nicht mehr, weil ich nicht mehr Geburten begleite. Mhm. Und das merke ich schon, dass das eine gewisse Zeit gut machbar war, ja, als junge Hebamme viel in der Nacht zu arbeiten. Und jetzt mit fast Mitte 40, denke ich mir, ist es auch gut, das nicht mehr zu tun. Am Wochenende arbeite ich nach wie vor, unter Umständen auch sehr viel. Ich genehmige mir einen langen Urlaub im Sommer, den brauche ich, damit ich auch selber zur Ruhe komme. Das ist schon in der Selbstfürsorge für mich ein wichtiger Teil. Und oft verstehe ich meine Arbeit jetzt gar nicht so als Arbeit, sondern freue mich, wenn ich bei den Familien sein kann und hilfreich sein kann und sie ein Stück in ihrem eh vorhandenen Instinkt und in ihrer Wahrnehmung einfach ein bisschen zu begleiten und zu unterstützen. Arbeit ist für mich eher dann die Bürotätigkeit.
Das denke ich mal. Du hast ein wichtiges Stichwort jetzt gesagt, Katharina, Selbstfürsorge. Ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres, das du den Mamis schon unmittelbar nach der Geburt immer wieder sagen solltest, oder? Ich denke, das ist ein großer Schritt, den wir nicht oft genug sagen können. Passt auf euch auf, wenn es euch gut geht, wenn ihr ausgeruht seid und dergleichen. Seid ihr doch am stärksten für eure Kinder da.
Genau.
Diese Selbstfürsorge bedeutet auch, dich als Hebamme immer wieder zur Unterstützung zu haben. Und jetzt kommst du einmal die Woche, sagst du, zur Familie. Was tust du dann?
Also im Schnitt ist es einmal in der Woche, kurz nach der Geburt ist es täglich, mehrere, also fast eine Woche lang. Als allererstes, wenn ich komme, quatschen wir mal. Was ist gut gelaufen? Ja, was klappt gut? Was sind Fragen? Wo klappt's weniger gut? Ja, was sind so Anliegen? Dann schauen wir uns gemeinsam das Baby an. Ja, wenn ein Gewicht, das Gewicht zum Beispiel, die Nabelschnur, die Haut, die Reflexe. Ja, wie sind so seine Wachzustände? Wie oft schläft's? Wie geht sie mit der Verdauung? Und dann meistens zieht der Papa das Baby wieder an und in der Zwischenzeit schaue ich mir bei der Frau an, was gerade Thema ist. Ja, wenn bei dem Stillen, bei der Brust irgendwas zum Anschauen ist, mache ich das. Auf jeden Fall natürlich auch die Gebärmutter. Wie hoch steht die? Hat sie sich schon gut zurückgebildet?
Also du machst Rundum-Service.
Genau, und wenn eine Nahtkontrolle notwendig ist, dann schaue ich mir die Naht an, wenn es überhaupt eine gibt. Und dann ist das Baby meistens sehr wach und munter. Dann stillt die Mama und dann geht es einfach rund um Fragen vom Stillen, sodass die Frau wirklich mit der Zeit mit allen Stillpositionen gut zurechtkommt. Ja, dass die Stillsituation wirklich alltagstauglich wird. Ja, wie auch immer das dann sein, also was es dazu immer braucht, ist individuell. Ja, aber es ist immer bedarfsorientiert zu sehen, meine Visiten, und unterstützend. Und so in Abstimmung an die Lebenswoche des Babys, das sind dann natürlich unterschiedliche Fragestellungen.
Gibt es in unserer heutigen Zeit, wir sind natürlich jetzt in einer speziellen, in der Pandemie, ganz besondere Herausforderungen für dich in der Interaktion mit den Eltern? Gibt es da jetzt Situationen, wo du sagst, puh, du wirst so vieles gefragt, weißt du, du hast so viel Verantwortung. Ich denke da jetzt an, wo entbinde ich? Soll ich in die Klinik gehen oder zu Hause entbinden? Wo bin ich sicher? Soll ich impfen? Wann? Wie? Also da kommen ja hunderte Fragen.
Mhm. In den Fragestellungen eigentlich gar nicht. Was mich oft ein bisschen nervös macht, ist, was passiert, gerade bei ambulanten Geburten zum Beispiel, wenn ein Familienmitglied positiv getestet wird, ja, wie ist dann der nächste, also wie schnell kann man das dann, kann man die Familie dann unterstützen? Beziehungsweise, bekomme ich eine Vertretung, wenn ich selber positiv wäre? Ja, das ist zwar Gott sei Dank bis jetzt noch nicht der Fall gewesen und ich habe jetzt auch bald den Impftermin, aber das denke ich mir immer wieder so, puh, wenn mehrere Familien zu Hause sind, unmittelbar nach der Geburt, ja, die können teilweise schon nach 6 Stunden nach der Geburt nach Hause gehen, die brauchen eine Nachsorge. Und wie lässt sich das am leichtesten organisieren, wenn ich plötzlich positiv wäre? Also das ist eigentlich mein
Stress.
Immer wieder.
Ja. Ja, für uns alle.
Ja, das stimmt, absolut, ja.
Aber gehen wir wieder zu was Leichterem. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wo geht denn die Reise hin als Hebamme? Wo siehst du denn so die Geburt der nächsten Jahre? Ist das, glaubst du, nur gefühlsmäßig, ja, wir talken da jetzt, wird das jetzt mehr zu Hause sein, weil man sich mehr und mehr zutraut, weil man mehr und mehr Informationen bekommt und Menschen wie dich trifft und sagt, hey, ich mache das jetzt wieder in der Eigenverantwortung. Wird das der Trend oder wird der Trend eher ganz anders? Nein, ich möchte es auf jeden Fall auf Nummer sicher und safe und dann weiß ich, ich habe da die Infrastruktur des Krankenhauses. Das ist natürlich jetzt schon der Fall. Aber wo geht der Trend hin? So, du spürst ja schon anhand der jungen Mamis, dass sich da jetzt was gerade bewegt.
Ich glaube, dass der prozentuelle Anteil der Hausgeburten eher gleich bleiben wird. Das liegt so zwischen 4% und 6%.
Nur?
Nur, ja. Ich glaube aber, dass die Variante der ambulanten Geburt und der Geburtsbegleitung eine ist, die sicher im Trend ist.
Also gleich wieder nach Hause gehen.
Genau.
Das heißt, im Moment, natürlich durch die Pandemie extrem gefördert, ist der Gedanke, ich will zwar sicher sein bei der Geburt mit der medizinischen Infrastruktur, aber dann so schnell wie möglich wirklich in den 4 Wänden, wo ich halbwegs verantwortungsvoll weiß.
Ja, genau.
Ich habe jetzt eine Betreuung, die Hebamme kommt zu mir und es ist so wenig Kontakt nötig, wie ich halt jetzt selbst entscheide.
Ja.
Ich habe eine private Geschichte, Katharina. Ich bin eine Hausgeburt gewesen und ich werde es nie vergessen. Ich habe es oft im Kopf. Die Hebamme hat unmittelbar, nachdem ich entbunden war, mich gesehen. Wahrscheinlich war ich eh schon ganz heraus, aber sie hat gesagt, wow, die wird einmal sich im Leben immer durchsetzen können. Das ist eine echte Bauerndirn. Ja, das war ihr erster Satz. Ich war riesig und whatever. Weiß man, dass es Hebamme, wer da jetzt gerade die Welt betritt? Spürst du schon ein bisschen die?
Manchmal habe ich das Gefühl, man hat so eine Idee, ja, zu einem Kind, wenn Kinder sehr präsent sind und sehr da sind und sich aufregen, wenn sie etwas nicht wollen. Oder wenn ein Kind eher so die Tendenz hat, na, ich schlaf lieber.
Ja, man sagt ja, die ersten 3 Tage sind die Babys so, wie sie einmal werden. Ja, das ist doch so eine Formel. Das ist so, da ist ja so eine Grundanlage zu erfassen. Auch die Aura. Ich habe mir auch gedacht, wenn man diese ersten Stunden nach der Geburt, dann kann man doch fast sehen, wie der Mensch einmal, wenn er alt ist, aussehen wird, oder? Ist das eine?
Das weiß ich nicht.
Ein Bild, das nur ich habe.
Ja, also ich hab das Bild so nicht. Ich habe manchmal das Bild, eben so eine Idee von so Grundcharakterzügen zu haben, aber es ist natürlich nur eine Idee. Ja. Selten erlebe ich dann die Menschen so lange.
Das ist schon klar.
Ja.
Aber ich habe gedacht, bei der Geburt, da ist so ein Magic Moment, so ein Fenster, Voller das Magic, da aufgeht.
Magic Moments. Ich habe es noch nie unter diesem Blickwinkel gesehen, ja, weil es ist ein unglaublich magischer und zauberhafter Moment, wenn ein Baby da ist. Als Mama hatte ich das Gefühl, so dieser Moment, unmittelbar nach der Geburt meiner Söhne, öffnen sich die Schleusen zwischen Himmel und Erde und da ist unglaublich viel da.
Aha, richtig, Gänsehaut, ist ja auch so. Du hast es gerade selbst angesprochen, du hast dann selbst 2 Buben bekommen. Bist du da halbwegs frei in die Geburt gegangen oder warst du so wie der Schuster, der keine Schuhe hat?
Ich bin eigentlich überraschend frei in die Geburt gegangen. Bei Michael wollte man unbedingt zu Hause entbinden. Das ist mein großer Sohn, der ist jetzt 14. Und musste dann ins Krankenhaus mit Kreuzstich und mit Wehenmittel und allem, was ich eigentlich nicht wollte. Aber es war trotzdem eine wunderschöne, gute Geburt. Und beim Peter war es nicht mehr so für mich, dass ich zu Hause entbinde. Und da habe ich aber auch wieder ein Wehenmittel gebraucht, aber kein Kreuzstich, aber der Peter hat nicht so lange gebraucht. Aber es waren wunderbare Erlebnisse. Also ich habe gern geboren. Ich hätte, glaube ich, noch mehrere Kinder geboren.
Du tust es ja eh die ganze Zeit. Katharina, wunderbare Erlebnisse, wenn ich jetzt so ein bisschen mich wage, ja, reinzudenken, dann heißt es mit diesem eigenen Geburtserlebnis, das du jetzt gerade geschildert hast, dass da doch der Kopf auch sehr stark drinnen war, weil ein bisschen so, oder? Dass dich vielleicht auch ein bisschen sehr, sehr, sehr vom Hirn her auch da rein bewegt.
Ich kann das jetzt nicht mehr sagen.
Weiß es nicht.
Also sicher auch, ja, dass der Kopf so eine Rolle gespielt hat, aber ja.
Das kann man den Mamis mitgeben.
Was man ihnen mitgeben kann, fühl dich frei mit dem, so wie du bist, auf die Art zu gebären, wie es für dich und dein Baby gut ist. Also diese Freiheit, selbst zu sein, ungehemmt zu sein, auch im Kreissaal, auch wenn dort fremde Menschen sind, wild und ungehemmt auch ein bisschen.
Schönes Bild, wild und ungehemmt. Ich habe eine Story gelesen mit Hardrock und Stöckelschuhen in den Kreissaal kommen. Ich glaube, das sind gute Ansätze, wild und ungehemmt zu sein. Das ist es nämlich. Wir haben aufgehört, uns gehen zu lassen in der Öffentlichkeit. Wir wollen immer alles so schön kontrolliert haben. Wir wollen immer leise sein, niemanden zur Last fallen, oder? Als Gesellschaft.
Ja, das stimmt. Ja.
Sind in unserem Kulturkreis halt doch eher dieses wild und ungehemmt und brüllen ist eher sehr in irgendeiner Form von allen, auch Ärzten, Hebammen, ich weiß es nicht, dann doch auch eine Kunst, da mitzuschwingen, oder? Oder denkst du als Hebamme auch, dann ist ganz sicher, denkst du dir's. Bei jeder Gebärenden, jetzt lass dich nicht so gehen oder so, denkt man sich sowas?
Nein. Eher wenn, also es ist gut, wenn es laut ist, weil dann ist es authentisch und befreit. Und wenn es leise ist, ist es eher, puh, warum kann die Frau jetzt eben nicht loslassen, dieses...
Okay, da wollte ich hin. Gut, dann werde ich dich nochmal triggern. Meine erste Hebamme, die ich bei der ersten Geburt hatte, das war eine Parade-Hebamme der alten Zeit. Und die hat mir mal gesagt, was ich alles nicht darf. Okay. Was mir natürlich, und was ich alles unbedingt so soll, ja. Mhm. Die sind ja aus einer anderen Geschichte auch erzogen worden. Und deswegen nochmal mein letzter Blick in diesem Podcast in die Zukunft. Wie animierst du sie denn wirklich, sich frei zu fühlen, frei hinzugehen? Welche Rezeptur hast du?
Also sicher auch eine gute Geburtsvorbereitung, damit sie auch diese selbstbestimmte Phase gut nützen können, dass sie die auch annehmen und ein gutes Mindset.
Was ist ein gutes Mindset?
Ist eine gute Einstellung zur Geburt, die es auch schaffen zu wollen, Bilder zu haben, wenn Grenzen kommen, dass man die überschreiten kann. Weil jede Frau, bevor sie ihr Baby bekommt, bevor sie zur Geburt geht, hat schon viele, viele hunderte Grenzen überschritten in ihrem Leben. Und dazu hat sie verschiedene Tools verwendet und die kann man sich herholen. Man muss es einfach nur wissen und damit arbeiten können.
Das heißt, du coachst sie in der, also du bist irgendwie so ein Mental Coach gleichzeitig. Du bist nicht nur der Baby Coach, du bist auch der Mental Coach und sagst, hey, hol dir deine Skills, so komm. Und du spürst sie und deswegen
ein
hast du
bisschen.
Okay. Verbindest du dann deine Ausbildung jetzt zur Psychotherapeutin und Hebamme?
Ja.
Am Tun schon.
Ein bisschen überschneidet sich sehr.
Okay.
Ein bisschen.
Liebe Katharina, ich freue mich auf alle nächsten Podcasts. Da werde ich dann in die Tiefe mit dir gehen. Ich darf auch noch bei diesem Podcast kurz anführen, Katharina, du bist auch Familienbegleiterin. Das heißt, du bist bei jenen, die in einer Engpass-Situation sind, die also wirklich ganz besondere Unterstützung brauchen und an der Hand schaffen wir es gemeinsam besser. Das ist im Projekt Frühe Hilfen und das führen wir alles an in den Keynotes bei uns und ja, wer immer dich kontaktiert, du bist offen für, glaube auch digitalisierte Coachings und Schulungen, Geburtsvorbereitungen und immer gut zu wissen, okay, wo kann ich hingehen? Danke, Katharina. Danke für deine kurzen Impressionen und ich freue mich aufs nächste Gespräch. Alles Gute.
Lieben Dank, Petra.
Viele wunderschöne Geburten wünsche ich dir und uns und allen. Und Dankeschön. Euch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn es das nächste Mal wieder How to Baby heißt, bitte ich euch um Themenwünsche, Anregungen. Alle Informationen könnt ihr wieder reinlesen auf Instagram How to Baby Podcast beziehungsweise auf howtobaby.info. Wir wünschen euch eine wunderschöne Zeit und wenn ihr rund um die Geburt seid, dann ganz viel gutes Mindset und gute Vibes mit euren Hebammen. Alles Liebe, ciao, ciao, baba.